Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Was für ein Wort. Ihr. Wir? Das Licht der Welt? Können wir das sein? Mit unseren vielen Fehlern? Jesus, du musst dich getäuscht haben. Ich kann das nicht. Wie soll das gehen? Ich bin doch kein Licht. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gedacht und euch dann angestrengt zu leuchten. Vielleicht euch unter Druck gesetzt gefühlt. Aber es heißt nicht, bemüht euch mal zu leuchten. Wenn ihr euch anstrengt, dann könnt ihr irgendwann mal Licht sein, sondern es heißt, ihr seid das Licht der Welt. Wenn wir dann etwas weiterlesen, die Evangelien, das steht ja in der Bergpredigt, Matthäus 5, und ankommen im Johannesevangelium, gibt es da auch ein Lichtwort, Johannes 8. Und da heißt es, als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aha, er ist das Licht der Welt. Ja, was stimmt jetzt? Er oder wir? Stimmt das, was von Jesus in der Bergpredigt überliefert ist, vielleicht doch nicht? Hat da jemand was falsch abgeschrieben? Wie ist das gemeint? Wir, das Licht der Welt, er, das Licht der Welt. Ich finde, die Auflösung ist bei Paulus. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Sofern ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Also, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich finde irgendwie, das ist die Auflösung. Er in mir, er das Licht in mir, er, also ich, Licht der Welt. Ist doch eigentlich logisch. Jesus in mir und dann wird er strahlen. Es ist Jesus in mir, der strahlt. Es ist Jesus in euch, der strahlt. Wir müssen uns nicht bemühen zu strahlen, sondern er strahlt durch uns und in uns. Er ist das Erbe, das er uns gegeben hat und wir sind als seine Jünger Erben Christi. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal geht es ja so, dass wir solche Worte kennen aus der Bibel und wir kennen sie im Kopf, sie sind uns bekannt und wenn sie uns jemand sagt, denken wir, naja, das kenne ich ja schon, das ist nichts Neues, aber dass sie dann doch nicht so tief verwurzelt sind in uns. So ging es mir zum Beispiel auch mit dem Erbe, Erbe Christi sein. Ich habe das im Kopf gehabt, ich habe das vom Verstand her begriffen, aber vom Herzen her hat es mich noch nie so überwältigt, weil es ist ja eigentlich was Überwältigendes, aber das hat mich noch nie so berührt. Ich hatte euch ja erzählt von der Trauer über meine Freundin Andrea, die in diesem Jahr gestorben ist. Und ich habe in dieser Zeit, wo ich mich zurückgezogen habe in die Stille, ja, getrauert, gebetet und so weiter. Und auf einmal, ja, es war so, dass Jesus meine Trauer so verwandelt hat, dass er mir gezeigt hat, was ich an Erbe von ihr bekommen habe, nämlich all das, was von ihr, von Jesus in ihr war, das habe ich entdeckt in dieser Zeit nochmal ganz, ganz stark und habe dieses dann auch so wie ein Erbe genommen. Und dann ist auf einmal habe ich das Kapitel in Römer 8 nochmal neu entdeckt, wo es heißt, wir sind Erben Christi. Und ich lese euch da mal ein paar Ausschnitte von. Da heißt es, ihr seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt. Also Fleisch ist jetzt nicht unser Körper, sondern das Leben, was wir ohne Gott leben, sondern vom Geist, von ihm bestimmt. Das ist auch nicht unser Hirn, sondern es ist sein Geist. Da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Also in uns wohnt der Geist Christi. Wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, ist wieder, Geist Gottes wohnt in uns, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Es ist immer wieder dieses, Gottes Geist wohnt in uns. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten, sind Söhne Gottes. Klammer, auch die Frauen. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, aber Vater. Zu der Zeit, als es geschrieben wurde, waren die Frauen nicht viel wert. Und deshalb ist es auch den Frauen zugesagt, dass wir Söhne sind. Wenn euch das, heute ist das ja Gott sei Dank nicht mehr so, dann könnt ihr auch so übersetzen, wir sind alle Kinder Gottes, aber es sind wirklich was Besonderes, wir sind Söhne, also in diese Wertigkeit der Söhne hineingerufen. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben, hier kommt es. Wir sind Erben Gottes, sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um auch mit ihm verherrlicht zu werden. Wir sind Erben Christi, Erben Gottes, so wie Jesus. Und es geht darin darum, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass der Geist Christi in uns wohnt und uns bestimmt. Und man kann es eigentlich austauschen, ob man jetzt sagt, der Heilige Geist ist in uns oder Jesus ist in uns, weil der Heilige Geist ist Jesus präsent. Der gegenwärtige Jesus. Und wenn er in uns lebt, wenn er in uns ist, dann sind wir seine Erben, denn wir leben sein Leben in uns. Besser, er lebt sein Leben durch uns. Und es ist mir wie ins Herz gefallen, in einem Moment. Und ich hatte ja Zeit, mir die Zeit genommen, die Evangelien nochmal quer zu lesen. Also einfach relativ schnell durchzulesen und um sein Erbe nochmal neu mir klar zu machen. Zu entdecken, wie er gelebt hat und wer er war und was er getan hat und wie er es getan hat und wie er einfach da war. Das ist alles unser Erbe. Das ist all das, was er uns schenken möchte, er in uns. Und er sagt in Johannes 20 ja auch, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie ein und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Auch so ein gewaltiges Wort. Wir sind gesandt, so wie er vom Vater gesandt worden ist. Ist auch unser Erbe. Er sendet uns so, wie der Vater ihn gesandt hat. Deshalb können wir schauen, wie ist denn Jesus gesandt worden? Was bedeutet das denn? Aber natürlich nicht von uns aus, sondern dann haucht er sie an und gibt ihnen den Heiligen Geist. Wir können das nur leben, wenn wir diesen Heiligen Geist in uns haben. Wenn er in uns lebt. Und das ist das Geheimnis. Er in uns, sein Geist in uns, Jesus in uns, wir seine Erben, das Licht in uns. Er das Licht in uns. Gewaltig. Also wir müssen uns nicht anstrengen, sondern wir können das ergreifen, was er uns gibt. Ich habe dann aufgrund dessen gebetet Und ich bete manchmal schriftlich, habe das aufgeschrieben und ihr bekommt jetzt das Gebet. Ich denke, ich habe genug und der Paul teilt das mal aus. Das heißt, wachse in mir, Jesus. Es ist ein Gebet, was dieses Erbe von Jesus annimmt und ihn bittet, in uns zu wachsen, sich auszubreiten. Und dann kommen einige Passagen vor aus den Evangelien. Ihr könnt eigentlich das ganze Evangelium in diesem Gebet finden, immer mit der Bitte, wachse in mir, Jesus. Ich möchte es einmal ganz euch vorlesen, beziehungsweise auch betend lesen. Und dann möchte ich es ein bisschen erläutern und dann wollen wir auch noch persönlich weiter damit arbeiten, beziehungsweise es auf uns wirken lassen. Und ich habe einiges von dem, was ich so als Erbe von Jesus entdeckt habe, dann in diesem Gebet formuliert. Das war auf den ersten Rutsch nicht alles. Ich habe dann einfach noch ein bisschen daran weitergeschrieben und bete es immer mal wieder, auch für mich. Wachse in mir, Jesus, in der Gewissheit, Sohn des Vaters zu sein, sein geliebter Sohn. In der starken Verwurzelung in deinem Vater, in der Liebe zum Vater, in der Fähigkeit, Belastendes beim Vater abgeben zu können, in der Freiheit, das Leben zu genießen, Feste zu feiern und dabei keine Berührungsängste zu haben, in der Unabhängigkeit von Meinungen der Menschen, besonders der Frommen, in der Fähigkeit, mich abzugrenzen und Nein zu sagen und ganz bei dir zu sein und beim Vater, in dem Mut, Dinge zu tun und zu sagen, die unkonventionell sind. Das ist so wie der Wurzelgrund. Die Gewissheit, Sohn des Vaters zu sein, Kind des Vaters zu sein, Tochter des Vaters zu sein, seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn, im Vater zu wurzeln. Ich glaube, dass das eine Grundlage ist, die er uns schenken möchte als sein Erbe. Es fängt ja am Anfang an, als Jesus getauft wurde, sagt Gott zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und danach begann sein Dienst. Er hat dann den Heiligen Geist empfangen. In der Taube war es symbolisch erkennbar. Und danach begann sein Dienst. Er war ja jemand, der sehr verwurzelt war, der mutig war, der gestanden ist, der Rückgrat hatte, der nicht wie so ein Halm im Wind war, der sich hin und her wehen ließ, sondern er konnte genau sagen, was Sache war. Furchtlos. Furchtlos vor den Pharisäern, die ihm immer ans Leder wollten, aber ohne Berührungsängste zu den Sündern hin. Er hatte kein Problem, mit den Zöllnern und Sündern zu essen. Er hatte keine Angst vor Beschmutzung, weil er wusste, der Vater ist in mir. Diese Identität habe ich. Ich bin sein geliebter Sohn. Ich brauche keine Angst haben. Ich kann mich überall hin bewegen. Denn er ist in mir. Und ich brauche keine Angst haben vor den Mächtigen. Denn er ist in mir. Und das macht mich stark. Ich weiß, wer ich bin. Wir hatten dieses Mitarbeitertraining letztes Wochenende mit dem Reinhard Rehberg und es ging um Leiten mit Vision führen und das erste ist unsere Identität in Gott. Ohne das können wir es überhaupt nicht, weil ohne das klappen wir ständig zusammen wie ein Klappmesser. Diese Identität, Und es ist etwas, was Gott uns als Erbe geben möchte. Diese starke Verwurzelung im Vater. Tiefe Wurzeln in der Wurzelerde des Vaters. Dann diese Liebesbeziehung zu ihm. Diese Liebe aufnehmen können, wissen können. Er liebt mich, egal was ich gemacht habe. Und er liebt mich nicht mehr, wenn ich mehr Bibel gelesen habe, als wenn ich weniger Bibel gelesen habe. Er liebt mich nicht mehr, wenn ich mehr gebetet habe, als wenn ich wenig gebetet habe. Er liebt uns gleich. Seine Liebe hängt nicht an dem, was wir tun, auch nicht an dem, was wir fromm tun. Überhaupt nicht. Warum beten wir dann, wenn er uns dann nicht mehr liebt? Nicht um mehr Liebe von ihm zu bekommen, sondern um diese Beziehung zu leben. Warum lesen wir Bibel nicht, weil wir müssen und weil wir denken, das gehört jetzt dazu zu einem christlichen Leben, sondern weil wir ihn besser kennenlernen wollen. Weil wir entdecken wollen, wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Vater? Wer ist dieser Jesus? Sein geliebter Sohn, diese starke Verwurzelung im Vater. Und dann können wir Belastendes beim Vater abgeben. Dann können wir das Leben genießen, Feste feiern und sind unabhängig von den Meinungen der Menschen, haben die Fähigkeit, uns abzugrenzen und Nein zu sagen, nicht Ja zu sagen, weil wir denken, dann mag uns derjenige nicht mehr, wenn wir Nein sagen. Ich finde das eine schwierige Lektion. Aber er möchte das tun und es hat mit unserer Identität zu tun, ob wir das können. Darin soll er wachsen. Ich bete weiter, wachse in mir, Jesus, in der Fähigkeit, ganz da zu sein, wo ich jetzt bin und die Menschen zu sehen, ihre Nöte, ihr Potenzial und ihre Berufung. Im Erkennen dessen, was der Vater tun will und in der Fähigkeit, die Werke des Vaters zu sehen. Das ist auch etwas, was aus der Identität und aus dieser engen Beziehung zum Vater bei Jesus heraus wuchs. Dass er sah, was der Vater tun wollte. Und das hat er dann getan, deshalb war die Treffsicherheit so hoch. Ja, er hat gesagt, hey, du bist geheilt und er war geheilt. Wenn ich sage, du bist geheilt, dann ist er noch nicht unbedingt geheilt. Leider. Da fehlt noch was von Jesus. Wachse in mir, Jesus. Er war ja auch dann, wo die Menschen waren, er war dann ganz da. Er sah ihre Nöte, ihr Potenzial und ihre Berufung. Er hat den Petrus zum ersten Mal gesehen, Johannes 1 ist das berichtet. Vielleicht war es auch das zweite Mal, das ist ja die Frage, ob jetzt das Geschehnis am See zuerst war oder ob das am Jordan zuerst war. Johannes 1 oder Lukas 5, weiß ich nicht. Und er sieht den Petrus und sagt, du bist der Fels. Du sollst jetzt Kephas heißen, Petrus, Fels. Er hat es gesehen, was in diesem Mann an Potenzial war, gleich beim ersten Mal. Er möchte uns die Augen öffnen dazu, dass wir mehr sehen, was der Vater tun will. Und es wird dann tiefer blicken. Er hat ja auch immer tiefer geblickt. Bei der Frau am Jakobsbrunnen hat er tiefer geblickt. Kennen diese Geschichte alle. Und bei den anderen auch. Und das will er uns auch schenken. Petrus hat mal sehr tief geblickt, als Hananias und Sapphira kamen in der Apostelgeschichte. Das war richtig krass. Und sie Geld brachten vom Verkauf ihres Grundstücks. Und Petrus sagte so quasi, dass ihr habt gelogen. Ist nicht alles. Ihr habt was für euch behalten. Dann fielen sie tot um. War schon krass. Ja. Wachse in mir, Jesus. Wachse in mir, Jesus, als Arzt, als Heiland, Arzt und Befreier. In der Weisheit und Vergebungsbereitschaft. In der Liebe zu den Schwachen und Sündern. In der Fähigkeit zu Mitgefühl und Barmherzigkeit. In der Kraft zu ertragen, dass Menschen nicht mitgehen, die Gott gerufen hat. In der Klarheit deiner Sendung. Wenn wir für Kranke beten, können wir das ja nur, wenn Jesus in uns lebt. Weil er ist es ja, der heilt und nicht wir. Wir brauchen ihn in uns. Er soll wachsen. Mitgefühl und Barmherzigkeit. Manche Menschen sind von Natur aus schon ziemlich barmherzig, viele, viele aber auch nicht. Das muss er in uns wachsen, seine Barmherzigkeit. Jesus, wachse in deiner Barmherzigkeit. Wachse in mir, Jesus, in der Bereitschaft, mich hinzugeben und das eigene Leben und das, was ich habe, nicht festzuhalten. In der Bereitschaft zu dienen, in der Bereitschaft, Gottes Willen zu tun, egal was es kostet. Gottes Willen zu tun muss nicht schwer sein, auch wenn es für manche krass ist zu hören, was Gott manchen Menschen gesagt hat, was sie tun sollen. Für mich wäre es krass, wie Mutter Teresa nach Kalkutta gerufen zu werden und da den Sterbenden zu dienen und denen, die auf der Straße verrecken. Für sie war das schön. Es war ihre Berufung und Jesus in ihr. Die Berufungen sind unterschiedlich. Aber dass sie dieses Maß an Barmherzigkeit und Mitgefühl hatte, hat sie in die Lage versetzt, dahin gehen zu können und dieses zu tun. Und dabei nicht kaputt zu gehen, sondern dabei aufzublühen. Und alle, die ihr begegnet sind, haben gesagt, das war eine Frau, die ein Strahlen in sich hatte. Obwohl sie diesen Dienst getan hat. Jesus in ihr. Wachse in mir, Jesus, in meinem Geist, dass dein Geist darin wohnt und der immer aufnahmebereiter wird für dich und dein Reden. In meinem Willen, dass er will, was du willst, in meinem Verstand und Gefühl, dass sie geprägt sind von dir. Wachse in mir, Jesus, in meinem Sehen, dass ich mehr von dem sehe, was du siehst, Nöte und Chancen. In meinem Hören, dass ich deine Stimme höre unter den vielen Stimmen des Alltags. In meinem Fühlen, dass ich deine Liebe fühle für mich und andere. Wachse in mir, Jesus, in meinen Worten, dass sie aufbauen und nicht zerstören. Dass sie Kraft und Vollmacht haben, zu tun, was sie aussagen. In meinen Taten, dass sie tun, was du willst. Wachse in mir, Jesus, dass die Menschen dich sehen in mir, deine Stimme hören durch mich und dein Reich wächst. Amen.